Kulturverein Sippachzell.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute habe ich Daniel, Lisa und Sam vom Kulturverein Sippachzell zu Gast. Und los geht's! Ja, heute reden wir über den Schauspielverein aus Sippachzell und ihr bei mir die Lisa, den Sam und den Daniel.
Hallo!
Hallo alle. Grüß euch, hallo!
Der Schauspielverein in Sippachzell, wie heißt der und erklär ein bisschen oder erzähl ein bisschen was drüber, Daniel.
Ich gehe mal davon aus, du meinst unseren Verein für Kultur- und Brauchtumspflege in Sippachzell. Kleine Gemeinde in Wösland, ungefähr 2000 Einwohner. Der Verein ist auch relativ schon kulturträchtig im Dorf verankert, hätte ich gesagt. 32 Jahre gibt es uns schon. Und jetzt durch den aktuellen Shutdown ist es halt ein bisschen sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell ja, machen wir mehr wie Theater.
Zu dem Verein kommen wir dann eh gleich nochmal. Daniel, wie ist deine Funktion bei dem Ganzen?
Okay, bin seit 1,5 Jahren Obmann, also war vorher nur einfaches Mitglied, war immer schon Theaterspieler in der Gruppe, bin auch durchs Theaterspielen eigentlich zu diesem Verein gekommen und mache in die Regie von der Theatergruppe und ja, das ist so meine Funktion.
Wie ist deine Funktion im Verein oder deine Tätigkeit?
Meine Tätigkeit, ich bin direkt in dem Verein eigentlich nicht tätig, aber ich leiste tatvolle Unterstützung für meine Freundin Lisa, die in dem Verein tätig ist und auch Theater spielt natürlich dabei. Und Daniel ist ein guter Freund, nebenbei auch, mit dem ich auch bereits Theater gespielt habe. Und dementsprechend, ich leiste eher freundschaftliche Unterstützung als wie direkt physisch in einem Spiel.
Ja, Lisa, du bist auch beim Verein?
Ja, ich bin jetzt sehr echt dazugekommen.
Und was wirst du dann im Verein machen oder für was bist du zuständig sein?
Also ich spiele mit. Ich bin eine von den Schauspielerinnen.
Also von den verrückten Händeln, die dann auf der Bühne umeinander rennen.
Genau, ja.
Ich gefangene Spielerin. Immer gut.
Wie schaut es grundsätzlich immer aus? Also du hast schon gesagt gehabt, der Verein ist ja nicht nur fürs Schauspiel da, sondern auch für viele andere Dinge. Kannst du uns einmal einen kurzen, groben Überblick geben, was denn das alles heißen kann, was ihr da macht? Wann nicht Corona ist natürlich.
Genau, wann nicht Corona ist. Wir sind beim jährlichen Adventmarkt im Dorf mit beteiligt, mit mindestens einem Stand, im Idealfall zwei Stände, so wie wir es letztes Jahr gehabt haben, wo uns die Lisa mit Sicherheit voller Freuden unterstützen wird, wenn es heuer soweit ist, weil da brauchen wir immer Mitglieder. Wir sind der Gründer, muss man sagen, in unserem Dorf von der berühmt-berüchtigten Knittelwerfen in Sippachzell. Das haben wir ins Leben gerufen.
Was ist das, wenn ich fragen darf?
Knitteln ist sowas wie Eisstockschießen, nur statt mit Eisstöcken mit Knüppeln, mit Holzknüppeln, was du dann in Richtung Puck wirfst.
Okay, also nicht auf andere Leute, sondern wirklich
nur... Naja, auf andere Leute tut es wahrscheinlich ziemlich weh. Es haben mich relativ dicke Prügeln.
Also es ist wie Baseball, nur dass man
nein,
quasi
du sollst
wirft den Knüppel. Also wie
er soll nicht gefangen werden.
Verstehe.
Okay. Nein, es ist einfach ein Knüppel, den du einfach schwingst und dann möglich auslassen sollst zum richtigen Zeitpunkt, damit er möglichst nahe zum Puck quasi dann
okay. Also sowas wie Boccia, nur halt mit
ja,
unförmigen Holzstecken
genau.
Dann von dem her.
Das haben wir ins Leben gerufen im Ort eigentlich. Haben jetzt organisatorisch bedingt leider zwei Jahre zurücktreten müssen, dass wir es organisiert haben. Wegen Vorstandswechsel und war alles ein bisschen stressig. Jetzt hat es dann die örtliche Feuerwehr in Sippachzell ausgetragen die letzten zwei Jahre. Ja, und heuer hoffen wir, dass wir es wieder austragen können. Also geplant wäre es. Das ist also ein ganz großer Punkt. Wir haben einmal gehabt einen Tanzverein, da ist es um so kulturelle Tänze gegangen, so bäuerliche Tradition in die Richtung. Das ist aber leider, hat sich dann leider beendet quasi, mangels Teilnahme. Ja, das sind so unsere großen Punkte eigentlich, für die wir stehen im Ort.
Ist diese Spieleveranstaltung, die da jährlich im Normalfall ist, gehört die dann auch dazu oder ist es separat?
Die habe ich mit eingenommen. Die ist nicht über einen Kulturverein entstanden. Das war mein persönliches Anliegen, mein persönliches Antreiben, schon bevor ich Obmann war und immer unabhängig vom Verein. Ich habe das allerdings letztes Jahr, weil ich dann schon Obmann war, habe ich das zum ersten Mal mitgenommen quasi. Ich bin auch dann hergegangen und habe dann den Verein gebeten zur Unterstützung und das hat ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das wieder funktionieren wird.
Das klingt sehr, sehr spannend.
Ist es.
Aber primär ist natürlich für dich das Schauspiel interessant oder für euch das Schauspiel interessant. Wie schaut es da aus? Wie oft gibt es da oder wie oft plant es da ein neues Stück? Oder was ist das nächste Stück, was geplant auf dem
Spielplan steht? Also wie Spielplan wird im Jahr spielen, meinst du, oder wie meinst du?
Genau.
Okay. Ja, wir spielen in Siebach traditionell zweimal im Jahr. Es gibt immer so im Frühling, das mit den Erwachsenen und selber mitspielen, wenn es geht, muss ich mal schauen. Das ist nämlich nicht immer so leicht, als Regie selber mitzuspielen. Und dann haben wir im Zuge des Adventmarkts haben wir dann einmal das Kindertheater, das wir organisieren. Das heißt, da suchen wir uns Kinder im Ort, so gewollterweise so ab, ich sage mal, 8 bis 10 Jahre anfangen. Also wenn die Kids dann schon selber auch lesen können, das ist uns immer doch recht wichtig, wir haben Text lernen. Ja, das klingt jetzt gar nicht so ohne, aber das ist nämlich tatsächlich ein heikles Thema. Es kommen viele Eltern nämlich und wollen ihre Kids zu uns tragen quasi. Und da müssen wir leider immer fragen, kann dein Kind eh schon lesen? Und wenn dann ein Nein kommt, müssen wir leider immer sagen, tut uns verlaut, wir hätten die gern, aber...
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen wie diese getriebenen Kindervorstellungen aus dem amerikanischen Fernsehen,
ja,
wo die kleinen Kinder dann umeinander rennen und maximal 2 Worte sagen können und dann
geht es wieder aus. Nein, wir versuchen wirklich, dass die Kids dann schon lesen können, dass sie auch Text lernen können und das ist immer eine Aufführung, die den Kindern recht Spaß macht. Und wir haben letztes Jahr zum ersten Mal den Weg gewählt, an die Hälfte der Einnahmen zu spenden, weil einfach das jetzt in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist von den Zuschauern. Und wir haben immer freiwillige Spenden gehabt, immer schon. Und nachdem es vor 2 Jahren so ein Zulauf war, überraschend, von den Einnahmen haben wir gesagt, wir wollen einfach einen Teil karitativ spenden.
Großen Respekt muss ich sagen. Das ist der einzige Theaterverein eigentlich, von dem ich weiß, dass zweimal im Jahr gespielt wird. Auf freiwilliger Basis.
Okay.
Das ist so, solche Produktionen auf die Beine stellen, ist gar nicht so einfach. Und zweimal im Jahr.
Ja, definitiv, ja.
Also wobei man dazu sagen muss, das sind bei uns 2 verschiedene Leute, die das organisieren. Also beim Kindertheater bin ich zum Beispiel gar nicht involviert.
Das was haben Sie da für Stickel gespielt gehabt beim Kindertheater beim letzten Mal?
Boah, das ist jetzt peinlich. Es war, ich glaube, das war Carsten jetzt mit Weihnachtsmann und Navigationsgerät.
Also im Prinzip
traditionell. Ich weiß den Titel jetzt gerade einfach.
Aber traditionell irgendein Märchen, sowas
in der Nein, es sind Märchen, würde ich so nicht sagen. Kinderstücke, auch total kindergerechte Stücke. Und das Tolle ist, wir haben die letzten Jahre immer ganz eine tolle Regie gehabt, die auch einen tollen Griff einfach gehabt hat für die Stückauswahl alleine schon, weil die haben so Stücke gewählt hat, die zwar auf der einen Seite ein bisschen altbackerisch vielleicht waren, aber sie waren trotzdem immer modern inszeniert und das ist eigentlich das, wieso das, glaube ich, auch ganz gut ankommt in Siebachzell.
Und die Stückauswahl für die Erwachsenen, wie schaut es da aus, was habt ihr da jetzt die letzten Jahre gespielt, beziehungsweise was steht da jetzt auf dem Plan?
Also der Schwerpunkt ist immer schon gewesen Boulevardstücke, das heißt eine Komödie, einfache Unterhaltung. Ich habe einmal, wie ich die erstes Jahr Regie gemacht habe, da habe ich ein Stück gewählt, das war, ist schon ein bisschen vom einfachen Boulevard weggegangen, das war dann schon angrenzend an schwarzen Humor, das war schon ein bisschen ein deftigeres Stück, das ist leider nicht so gut angekommen. Von den Besucherzahlen her, die Spieler hat es im Nachhinein alle sehr gefallen. Also ich habe da eigentlich durchwegs nur positive Rückmeldungen gekriegt von den Spielern. Aber wir haben leider erfahren müssen, dass wir das in Siebachzell scheinbar nicht spielen sollten. Oder es kommt einfach nicht an. Und in einer Dorfbühne, so also Siebachzell ist einfach ein Dorf, muss man jetzt so sagen, da ist es trotzdem vor allem auch wichtig, dass wir Stücke spielen, wo auch das Dorf einfach eine Freude dran hat. Wir können nicht einfach spielen aus Selbstzweck. Wir sind keine Kleinkunstbühne, wo wir uns das erlauben könnten. Wir müssen uns einfach an das richten, was die Leute haben wollen. Wir spielen deshalb einfaches Boulevard. Würde gar nicht schlecht drehen, ist genauso eine total tolle und eine sehr interessante Art von Theater. Das ist schon mal im anderen Podcast erwähnt, das ist in Richtung Commedia dell'arte. Darum ist das total interessant. Also,
genau, weil du sagst, anderer Podcast. Bei welchem warst denn du bei mir da dabei? Weißt du das noch?
Das war... Spieleversum.
Genau.
Und da habe ich es mich schon erwähnt, genau, Comedy Latte, darum taugt mir das einfach war so sehr, das ist eben dieses, ihr kennt sicher ein lustiges Taschenbuch.
Ja, sicher.
Da gibt es den Tag über Tag, das ist der alte Reiche, ja. Den Captain Ma. Mhm. Das ist eine totale Comedy Latte Figur. Das ist eine italienische Theaterkunst im 17. und 18. Jahrhundert. Mhm. Und da sind genau diese Figuren entstanden eigentlich. Ja. Und von dem hat sich wohl Disney auch die Figuren dann zusammenbasteln.
Quasi gespitzte Charaktere, die was zwar in eine Richtung gehen, aber die was so überspitzt dargestellt
genau,
werden.
Genau, ja. Die Klassiker, die, genau. Den tollpunching Helden, der Donnerstag zum Beispiel.
Genau.
Die eifersüchtige Geliebte, vielleicht die These ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja. Genau, die tragischen Helden und so.
Wo sie jede irgendwo irgendwie identifizieren kann, ja, in irgendeiner Weise. Ja.
Von dem lebt der Comedy.
Man, ich habe jetzt schon länger kein LTB mehr gelesen, aber die These aus Eifersüchtigen.
Nein, überhaupt nicht. Naja, schon bei manchen. Also ich schon
ich kenne jetzt die Neichern nicht, ich kenne so Bücher 1 bis 50 so ungefähr. Und da,
weiß ich, wo immer die so drauf gestiegen ist.
Ich weiß nicht, dass die Neichern ziemlich schräg geworden sind, ja.
Ja,
die
Neichern kennen.
Ja, ich war immer ein riesengroßer Panzerknacker-Fan. Also,
die klassische Böse nicht wieder genau.
Richtig. Sie haben es zwar nie geschafft, aber sie waren immer dahinter. Also sie haben nie aufgegeben.
Ja, es ist wie bei den Daltons, es ist ja immer dasselbe.
Genau so ist es.
Sie wollen immer was schaffen und bringen es dann nicht zusammen.
Aber genau das würde ich sagen, das ist eben das, was mir an dieser Schauspielart so gefällt, weil du eben diese ganzen klassischen Figuren hast und mit denen kann man auch arbeiten. Das ist ein guter Einstieg im Amateurbereich. Wesentlich einfacher, als wenn man da gleich Thomas Bernhard oder so auf die Bühne zieht, weil da ist eine ganz andere Art von Spielen und Herangehensweise einfach eine viel professionellere Art.
Ja, das kann man gut vorstellen, dass eine Oper sowieso mal extrem schwierig ist im Laienbereich. Ja, eine Operette oder ein sehr tragisches, großes Stück, keine Ahnung, was da es gibt, wie Medea oder wie soll ich heißen?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es kommt nämlich immer auf die Gruppe an, die du hast, auf die Spieler und auf das Team hinter dir. Und auf das Publikum, was du hast. Also ich kenne sehr wohl Laientheaterbühnen, die wirklich beinharte Stücke spielen, die man sich nicht in jedem Ort vielleicht trauen würde. Also es gibt schon. Es kommt immer auf das Gesamtkonzept drauf an.
Was ist das nächste, das dann gespielt werden wird? Also offensichtlich ja nicht mehr her, sondern eher dann nächstes Jahr.
Genau, da wo die Lise eben, ich mir gefangen habe quasi. Ich möchte Lise was dazu erzählen?
Zum Stück jetzt.
Ja, was spielen wir?
Verrückte haben es auch nicht leicht.
Genau.
Also ich spiele in einer Psychiatrie und ja, es kommen ganz viele schräge Vögel vor. Also auch die Ärzte haben irgendwie alle einen Knall und generell das ganze Fachpersonal. Und ja, ist eine witzige Geschichte.
Okay, du hast mir schon bei schräge Vögel gehabt.
Also im Endeffekt so alle Klischees auf einen Haufen.
Mhm. Ja, aber ich bin durchaus mit Klischees, genau.
Ja. Na, sehr gut.
Also die Inhaltsangabe aber ganz kurz ist in das, genau wie Lisa gesagt hat, dass du hast die Hauptfigur, der möchte unbedingt als arbeitsunfähig gelten, obwohl er noch im arbeitsfähigen Alter wäre und lässt sich deshalb in eine Klinik einweisen und versucht sich so dumm zu stellen wie möglich, in der Hoffnung, dass er dann als quasi nicht arbeitsfähig gilt und ja, wie die Lisa schon angesprochen hat, das Problem ist aber, dass nicht nur er jetzt sehr schräg ist, sondern unerwarteterweise auch das Personal ziemlich draufdrucken mit ihrer Verrücktheit und das einfach dann total schräge Konstellation wird.
Gut, wir wollen jetzt nicht wissen, wie es dann werden wird, wenn sie es dann anschauen. Ich habe schon so einen Verdacht.
Aber sehr, sehr freaky.
Das lassen wir auf der Seite. Generell, wie schaut das eigentlich aus? Du bist ja jetzt mehr oder weniger sowas wie der Intendant in Wahrheit, dann, wenn man es so richtig nimmt.
Klingt schön. Aber es stimmt.
Ja. Wie hast du jetzt das Stück, das letzte, was jetzt dann spielen wird, ausgesucht? Wie bist du zu dem gekommen?
Also ich mache das immer ganz gern so. Das ist so ein bisschen Tradition in der Theatergruppe. Also das ist jetzt nicht von mir quasi ausgedacht. Ich habe dann auf Tradition weitergeführt. Ich als Regisseur suche mir Stücke aus, mehrere. Meistens im Sommer, Herbst fange ich an, Sommer schon, dass ich mir Stücke lese, und zwar jede Menge. Aber eher nur querlese, also ich lese jetzt tatsächlich nicht von vorn bis hinten durch, sondern ich mache das im Schnellverfahren. Ich lese auch wirklich nur so jeden zweiten, dritten Satz, einfach, dass ich reinkomme in die Figuren einmal, vom groben Ablauf her, wie die Handlung ist. Und mir muss ein Stück bei diesem Querschnelllesen auch wirklich interessieren, weil sonst liege ich es einfach weg. Also dann verschwende ich auch keine Zeit daran, dass ich das jetzt intensiv durchgehe. Und so kriege ich dann meistens so 3-4 Stücke, wo ich mir denke, boah, das ist cool, das gefällt mir. Dann fange ich an, dass ich das nur mehr lese und das lese ich dann sehr intensiv und überlege mir auch schon eine Besetzung. für alle Stücke, die man da in diese enge Auswahl kommt. Und diese Auswahl an Stücken, die schicke ich dann an die Spieler und sage, ihr habt die Auswahl, was ihr gerne spielen wollt. Das spielen wir dann die Mehrheit.
Das heißt, sie erfahren dann auch gleichzeitigerweise, wen du für welche Rolle schon.
Nein, das verrate ich meistens auch nicht
gleich. Okay.
Das sage ich dann erst, wann das Stück dann nochmal ist. Weil eventuell komme ich dann nochmal auf andere Gedanken. Es kommt dann darauf an, im Zuge dessen, dass ich die Spieler anschreibe, welche Stück wir spielen, fange ich auch schon an zum Abklären, wer spielt mit. Dann nochmal. Und weil es kann dann doch nochmal zu Änderungen kommen. So ist zum Beispiel vor 2 Jahren gewesen, da habe ich ein ziemliches Problem gehabt mit der Besetzung. Weil mir immer wieder, ich habe immer wieder Stücke gefunden und immer wieder geschickten Spieler und habe aber immer wieder plötzlich die Rückmeldung von Spielern gehabt, die spielen doch nicht mit. Und das war dann recht unangenehm für mich, weil ich habe dann tatsächlich vor 2 Jahren aus der Not heraus ein Stück auf Schnellschuss wählen müssen, was man nicht so taugt hat. Aber ja,
ist halt so. Also du machst dann quasi mit die Spieler, die was du dann hast, die was fix dabei sind, machst du mehr oder weniger so interne Audition, also Audition, wie es am besten passt. Und so wird die Rollen verteilt, oder wie?
Nein, das, also wenn die Spieler sagen, das Stück spielen, wollen spielen,
ja,
dann gehe ich wieder her, lese das Stück wieder sehr oft durch. Und dann mache ich für mich die wirklich endgültige Besetzung. Kann vielleicht sein, dass ich nochmal auf eine andere Idee gekommen bin.
Also es muss wirklich miserabel sein, dass du sagst, okay, die Rollen kriegst du nicht. Aber ansonsten bist du eigentlich relativ offen für Leute, ja, die was Rollen tatsächlich haben wollen, ja, dass sie es dann spielen
lassen. Genau, das geht so nämlich.
Ist sehr offen, ja?
Weil ich habe mich durchaus schon Rückmeldungen gekriegt dann und darum meine endgültige Besetzung ist erst dann, nachdem die Spieler entschieden haben, was spielen wollen. Weil ich habe dann durchaus schon mal eine Position dabei gehabt, wo es geheißen hat, ja, die Rollen, die habe ich jetzt gelesen, die mag ich auf alle Fälle haben.
Das ist super eigentlich.
Das, ach, das also geht dann schon um ein. Darum, das ist eben das, ja, überlegen wir zwar schon bei der Stückauswahl schon, wen ich besetzen möchte, aber es kann sein, dass es halt dann nochmal dreht.
Hast du dann zu dem Zeitpunkt, wo dann das Stück feststeht, also was dann gespielt wird und so weiter, hast du dann eher einen Mitspielerüberschuss oder ist das eher so in Grenzen? Ich weiß, dass bei anderen Produktionen das sehr oft Mehrfachbelegung von Personen möglich ist, vom Stück her gesehen her, aber es ist auch immer die Frage, willst du das oder kannst du das machen, dass das oder bist gezwungen dazu, dass du Mehrfachbelegungen machst oder willst du das eher so klar halten, dass du sagst, okay, jede Person nur eine Figur, die hier dasteht und oder die sie dasteht und fertig?
Bei mir gibt es keine Doppelbesetzungen, habe ich noch nie gemacht. Mein Ziel ist es, dass ich eben, nachdem ich weiß, wie alle mitspielt, das passiert auch im Zuge dieser Stückauswahl von mir dann, dass ich eben dann die Rückmeldung schon kriege von dem Spiel, nachdem ich das Stück geschickt habe, wie alle mitspielt. Das mache ich quasi zeitgleich, um nochmal anzupassen, weil ich frage meistens ja schon am Ende einer Position nochmal an, gleich, wer spielt mit. Das ist mein erster Punkt, an den halte ich mich an, ne? Wie viele Spiele ich habe für die nächste Produktion. Und anhand dessen suche ich ja die ersten Stücke aus, mache ich die erste Stückauswahl schon mal für die Spieler dann später. Ich habe nicht einen Überschuss von Spielern, also ich muss eigentlich leider jedes Jahr kämpfen. Ich kenne wenige Theatergruppen, die wirklich viele Spieler haben. Also, wenn Sie was dazu sagen wollt, Lisa, Sam, ihr seid bei Alkoven dabei, wie ist es bei euch?
Das ist definitiv. Also, an Leuten mangelt es eigentlich an und für sich nicht, aber ich glaube, das kommt auch immer auf das Stück drauf an. Gell? Ich meine, je nachdem, wie das Stück besetzt werden soll, je nach die Figuren, die was darin vorkommen, ich finde zum Beispiel in Alkoven, finde ich tatsächlich so, dass sehr viele Frauen dabei sind. Und was natürlich so ein mannerlastiges Stück hast, dann kannst du es trotzdem nicht mit alle besetzen. Ja? Und so bin ich ja tatsächlich ja zum Theaterspielen gekommen, weil es dann quasi eine männliche Figur war zu kurz, ja, und da bin ich dann eingestiegen. Also Lisa war schon seit ihrer Jugend eigentlich dabei, also seit dem Kleinkinder. Und so bin ich dann dazu gekommen, weil es einen Mann braucht um, ja. Aber ansonsten hat es ja eigentlich ein Spieler nicht mangelt.
Wie ist das bei dir? Ist da eher der Frauenüberschuss oder eher Männerüberschuss? Oder hält sich das eher die Waage?
Das halt, na, wir haben eigentlich einen Frauenüberschuss. Es ist, also ich kenne das auch von anderen Theatergruppen, von vielen Theatergruppen, dass du hast Frauen schneller, Damen, und auch bei den Jugendlichen sind Kinder, bei den Kindern auch die Mädels sind schneller begeistert. Du hast viel mehr Mädels, viel mehr Frauen als wie Herren. Also die Herrensuche ist immer mühsam.
Wenn ich bei sowas mitmachen will, was wäre von Vorteil, was ich kennen sollte oder was ich mich trauen sollte?
Also im Laientheaterbereich, wo ich mich sehe, also wir sind keine Profis, glaube ich, da. Wir sind auch Laien, weil wir gern spielen. Also das klingt jetzt vielleicht nicht greifbar oder auch nicht, weiß nicht, ob das übertrieben klingt, aber es ist wirklich die Verpflichtung, mitzumachen und das Projekt mitzutragen, mit durchzuziehen. Das ist die aller allerwichtigste Voraussetzung für mich. Es gibt Leute, die, ich kenne es auch von anderen Theatergruppen, die mögen sie, wo ich mitspielen. Und dann fehlen sie bei jeder zweiten, dritten Probe. Und zwar nämlich nicht, weil sie vorher schon angekündigt hätten, das ist alles kein Thema. Wenn man sagt, hey, ich würde gerne mitspielen, aber ich sage es gleich, ich kann an den und die Terminen nicht, bitte dann auch richten, kein Thema, machbar. Aber es gibt Leute, die dann einfach unentschuldigt nicht auftauchen, ständig Probentermine vergessen und das ist einfach dann voll mühsam. Das zerstört auch die Produktion. Also das ist für mich das Um und Auf. Die absolute, wenn ich mich für Theaterproduktion hingeben möchte, ist die absolute Verpflichtung zum Stück, was Einhaltung der Proben
bald. Ja, aber das ist ein Thema, das ist ein, oder im Rollenspielbereich genauer gesagt, auch ein großes Problem. Jeder will mitmachen, natürlich zu jeder Zeit, und dann, wenn du sagst, okay, jetzt war es soweit, ja.
Da bin ich zum Beispiel ganz schlecht zum Beispiel, weil ich will ganz gerne immer Pen and Paper spielen, aber ich muss mich dann so oft zusammenreißen und sagen, nein, ich kann nicht, weil ich meine Theatergeschichte habe.
Ich sage es mal so, es ist ja von Vorteil, wenn man bekannt gibt, okay, ich kann jetzt doch nicht. Ja. Es gibt ja da sehr oft den Fall im Sinne von, man muss nachfragen, damit man dann die Absage kriegt, dass diejenige dann nicht kann. Das ist heutzutage ganz anders, als wie nur vor 20 Jahren. Da hat sich jeder brav gemeldet, oder wenn er nicht kommen hat, kennen oder ähnliches. Aber ja, generell ist es halt immer, entweder bin ich dabei oder bin ich nicht dabei.
Wie seht ihr das? Was ist denn für euch wichtig im Theaterspielen? Was funktioniert oder was ist für euch ein Punkt?
Ich persönlich finde immer, solange du wirklich Freude daran hast und solange du wirklich eben mitbeteiligst, solange du bei allem dabei bist und alles wirklich probierst, also nicht solche Sachen wie, ich glaube nicht, dass das zu deinem Charakter passt oder weiß ich nicht was, man muss alles einmal, glaube ich, durchgehen, damit man sagen kann, wie sitzt das am besten, wie passt das am besten und mit den anderen gut auskommen. Ich finde, das ist einmal ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ich finde, du kannst es nur bis zu einem gewissen Grad faken, dass du mit jemandem vielleicht zurechtkommst, auf einem Theaterbühne, ja. Aber ich glaube, was überhaupt nicht passt, passt einfach nicht, wenn der Chemie nicht stimmt.
Ja, das ist sicherlich ein großer Unterschied, wenn ich mit wem zusammenarbeite, und im Endeffekt geht es ja nichts anderes, ist was anderes, wenn ich gemeinsam mit wem spiele, wo ich mitunter vielleicht innerhalb der Gruppe dann ein dynamisches Potenzial habe.
Genau, richtig. Weil die Dinge entwickeln sich einfach anders, sonst wie sie sonst waren, ja, also wenn da eine gewisse Spannung ist.
Würdest du das ähnlich sehen oder hast du was anderes
dafür? Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, man muss einfach bereit dazu sein, dass man ab und zu immer ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Dass man einmal Sachen macht, die man jetzt nicht so gern tut oder im Normalfall jetzt eher nicht machen würde.
Wie zum Beispiel?
Einfach weil es die Situation erfordert. Zum Beispiel.
Was war in den letzten Jahren, nicht vielleicht aktuell, vielleicht ein bisschen früher noch, also wie du angefangen hast mit dem Ganzen, was war für dich ein Thema, wo du gesagt hast, okay, eigentlich ist das was grenzwertig für das?
Du hast mich fast ein bisschen gar gefragt.
Ich sage, dass ihr Freund im Krankenschwesternkostüm, in Stecklschuhe und in Make-up und Perücke, glaube ich, um oder umgerannt ist. Ich glaube, das war relativ hart für sie.
Schau. Der versucht ja gerade von sich abzuprojizieren.
Ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich ihren Teil dabei gedacht. Aber.
Nein, hat schon fesch ausgeschaut drin.
Danke, ja. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, die Steckelschicht, die muss ich heute noch daheim tragen ab und zu.
Oh! Das, was die Lisa ganz kurz gesagt hat, was ich ganz kurz einhaken darf, das ist aus der Komfortzone rausgehen. Und weil ich schon dazwischen gesagt habe, oh ja, das ist der zweite Punkt, den ich als unglaublich wichtig sehe, dass der Spieler nicht einfach spielen mechert, um sich selbst zu präsentieren, wie geil er nicht ist auf der Bühne, sondern weil er sich weiterentwickeln mechert, weil er neue Erfahrungen machen mechert. Und das kann man nur machen, wie Lisa sagt, wenn man aus der Komfortzone geht und Dinge macht, die man vielleicht auch nicht einmal so gut kann. Wie die sicher schon gehabt haben, so Szenen, die einem schwer gefallen sind.
Also im Endeffekt, man muss sich was trauen.
Ja.
Man auf der anderen Seite ist es natürlich so, man spielt dann vor Leute, die man wahrscheinlich nicht kennt oder größtenteils nicht kennt, man je nachdem, wie groß halt das Publikum ist. Stell mir vor, man sieht auch zuerst wahrscheinlich kleiner aus, wie wenn ich das in Linz auf im Landestheater spielen wird.
Aber wir arbeiten.
Ich hab die unterbrochen zuerst. Du wolltest sagen, quasi, was so Beispiele waren, wo du aus deiner Komfortzone rauskommen
musst. Nein, es sind oft so Kleinigkeiten, sei es nur jetzt, wie es dich hinstößt, dass du irgendwie komische Haltung einnimmst, wo du jetzt voll behämmert vorkommst. Und du denkst, wie beschissen muss denn das jetzt bitte ausschauen? Und es sind teilweise wirklich einfach kleine Sachen.
Aber vielleicht sind es genau diese Momente, wo du dir sicher sein kannst, dass das Publikum das sehr amüsant findet.
Man, da geht es eigentlich gut, wenn das vielleicht Probleme sind. Das ist mir voll wurscht, wie man hinstellt. Also ich habe Blut geschwitzt, das war, wenn ich was nicht auf der Bühne nicht kann, dann ist es Tanzen. Kann ich nicht.
Was heißt auf der Bühne?
Also auch im Privaten ist ja perfekt. Nein, aber ich kann tatsächlich, wenn ich was nicht kann, dann ist was mich tänzlerisch bewegen, was auch immer. Und das, die Aussage vom Regisseur war damals, übrigens von unserem Regisseur, den du auch kennst, von Alkoven.
Michi.
Er hat damals die Regie gemacht. Zum ersten Mal mit mir, habe ich zusammengearbeitet und da wollte er von mir einen sexy Tanz haben mit einem anderen Spieler. Und zwar, wir haben uns gegenseitig antanzen müssen. Er war also beide männlich. Das hat er absichtlich ein bisschen in eine andere Richtung gehen sollen. Also nicht, dass wir gute Freunde sind, sondern ein bisschen mehr. Und mir ist das richtig schwer gefallen. Und ich hab damals, und das habe ich sicher auch von Michi gelernt, genau diese Penetranz, dass man nicht locker lässt, sondern dass man fordert. Man ist also schon nicht der Freund der Spieler, sondern man ist Freund des Stücks und man muss das Beste aus dem Stück rausholen, mit den Spielern natürlich. Klar. Und das war der Michi auch. Und der Michi hat, und ich habe zu Michi gesagt, hey Michi, bitte erlöse mich von dieser Sache, das kann ich nicht. Und der Michi, na, das machst du jetzt. Und wir dann jetzt, bei jeder Probe fangen wir eine halbe Stunde früher an und da tue ich mit dir tanzen. Und dann hat er das mit mir 2 Monate lang bei jeder Probe gemacht und ich habe mir dann später mal die Aufnahmen angeschaut. Das schaut so geil aus. Aber das war halt einfach, weil ihr einen Regisseur gehabt habt, der mir wirklich eine Grenze getrieben hat mit dem.
Aber du sagst, das ist nämlich auch gerade was eingefallen. Ich habe beim Stück, das ist schon lang her, da hat die Regie aber noch wer anderer geführt damals. Und da habe ich eine sexy Nachtigall gespielt und ich habe so übertrieben sex reden müssen.
Was ist eine sexy Nachtigall vor allem?
Das war so ein Stück mit Vögeln.
Ah, okay.
Das war jetzt okay. Ostendorf-Gespiel.
Cool, sexy Nachtigall. Wie spielt man einen Vogel und wie spielt man den sexy vor allem? Das ist jetzt spannend.
Ich glaube, das ist eher das Thema, wenn du jetzt sagst, wie spielt man eine Katze in Cats, gell?
Eine Katze kann ich mir noch vorstellen.
Das stimmt, oder?
Auf die 4 Beinen und so, aber Vogel ist spannend, aber okay, jetzt
wieder. Es war schräg. Okay. Es war ganz schräg, es ist ja schon einige Jahre her. Und ja, da habe ich jetzt noch nicht so lange gespielt. Das war, aber es war witzig, es war amüsant.
Okay. War das schwer für dich? Wie war das dann?
Ja, total, weil es einfach überhaupt nicht mehr Ort ist, so das übertrieben, sexy und anzüglich.
War das Bewegen allein oder war das nur das Reden oder war das die Kombination?
Die Kombination aus allem.
Okay, schräg. Vor allem die Vorstellung, ich überlege mir gerade, wie kann man einen Vogel spielen?
Okay, wir haben alle so, glaube ich, die gewisse Charakteristika für die verschiedenen Vögelarten gehabt, die was halt dargestellt wurden.
Ja, okay.
Und ja, ich glaube im Großen und Ganzen, es gibt aber auch sicher viele Sachen, wo du denkst, du kannst das nicht, aber eigentlich kannst du es. Ich glaube, es sträubt sich einfach, dass das...
Anders gesagt, gibt es die Situation, wo... Vielleicht auch aufgrund der Ermangelung von männlichen oder weiblichen Darstellerinnen, das jeweilige andere Geschlecht dann dargestellt werden muss. Oder vielleicht auch aufgrund dessen, weil die Person ebenso aufgebaut ist.
Ich kann es nur von mir reden. Ich bin der Meinung, schlussendlich wird immer ein Stück gewählt, es muss ein Stück gewählt werden, wo man die Spieler dafür hat. Und zwar Anzahl männlichen, weiblichen Geschlechts. Ja, aus der Not heraus, und das ist auch bei unserem Stück, das ich zuerst mal herspielen wollte, was wir nicht herspielen, aus Mangels eines Geschlechts habe ich tatsächlich eine Rolle nicht gestrichen, sondern ich habe die einfach auf andere Figuren aufgeteilt. Und habe damit einfach dann andere Personen diesen Text sagen lassen. Ich habe schon mal beim Stück mitgespielt, wo also Mann auch Frau gemacht worden ist oder umdreht, also die berühmten Hosenrollen und so. Aber das ist nicht Standard. Ich habe das Stück so toll gefunden, Früchte haben es auch nicht leicht. Ich wollte es so dringend spielen, dass ich gedacht habe, okay, gut, streichst einfach eine Rolle. Also, ja, da ist der Text auf.
Meine Rolle war ja an und für sich auch eine männliche Rolle.
Ja, genau. Ja, perfektes Beispiel. Lisa macht eine Hosenrolle eigentlich. Wobei wir haben auch den Text ein bisschen umgeschrieben, dass sie tatsächlich weiblich ist. Weil es in dem Fall einfach vom Text Sinn her egal ist.
Was hätte dir gefällt? Eine Frau oder ein Mann?
Es wäre im Text eine Frau gewesen, eine Psychologin, die hätte eigentlich total witzige Szenen, aber wir haben das einfach auf zwei andere, also ich habe das einfach dann auf zwei andere Figuren aufgeteilt. Weil es möglich ist. Es ist sehr an der Grenze, sie hat an der Grenze gewesen vom Text, also war nicht leicht, das zu umzudenken, aber ich habe es dann bei der Leseprobe ein Spiel darauf aufmerksam gemacht, ob das so funktionieren kann. Und die haben auch gesagt, das ist eigentlich nicht aufgefallen.
Ja, das heißt, jeder, der Interesse hat, soll sich im Prinzip einfach mal melden von dem her, wann er sowas machen will.
Nicht nur Interesse, sondern auch von Anfang an den und Schmackes haben.
Wann er oder sie sagt, okay, gut, ich bin bereit, dass ich mich nicht nur auf der Bühne stehe, sondern auch rausgehe aus der gewohnten Komfortzone, die ich habe.
Und lesen können, wie ihr vorher angemerkt
habt. Ja, lesen können.
Das war natürlich von Vorteil.
Schreiben muss man nicht können.
Ja.
Lesen war von Vorteil.
Es ist schon klar, dass das Lesen eines der elementarsten Dinge dieser Gesellschaft ist grundsätzlich, aber ich weiß auch, dass sehr viele nicht lesen können. Ich habe das schon mal mitgekriegt, wenn 10 Personen da stehen und denselben Text lesen müssen.
Mhm. Oh ja.
Da sind 8 davon recht lustig, aber auch nur deswegen, weil sie es entweder nicht wissen, was sie nicht gelesen haben, ja, oder die Betonung irgendwo gesetzt haben, wo es nicht hingeht.
Richtig, ja. Richtig, das stimmt.
Was ich auch noch kurz anhängen möchte, ist, weil ihr gesagt habt, und wie ich wohl immer erwähnt habe, dieses sich hinausgehen, dass das so wichtig ist als zweiter Punkt für mich auch. Ich glaube, da könnt ihr mir hoffentlich beistimmen, es gibt ja nichts Befriedigenderes, wenn man sehr ruhig, nicht einfach in die Blätter runtergespielt hat, sondern man hat sich doch voll die Energie reingesteckt.
Stimmt.
Und man ist, vielleicht hat man was, und nur viel schöner, also das habe ich gelernt, so vielleicht du auch, weil du schon öfters spielst wie der Sam, Lisa, wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben. Also für mich ist so, die Stücke, wo ich aus mir wirklich hinausgehen habe müssen, die werden mir ewig in Erinnerung bleiben. Also die sind solche prägenden Erlebnisse und solche Erfolgsmomente, die speicherst du einfach ab.
Sind das aber auch die schwierigsten für die, die ja zum Umsetzen gewesen sind?
Oder was sagst du?
Ja, nein, den kann ich auf jeden Fall beipflichten.
Weil zum Beispiel.
Oder anders gesagt, was war die einfachste Rolle, die du jemals gespielt hast, Daniel? Wie du noch aktiver Schauspieler warst und noch nicht Regisseur?
Nein, ich bin ja weiterhin aktiver Spieler bei anderen Gruppen auch noch. Lass mich überlegen, die einfachste Rolle. Boah, das ist schwer.
Also jetzt nicht unbedingt ein Tisch oder ein Sessel oder ein Handtuch?
Ja, ja,
oder?
Nein. Die einfachste Rolle, kurze Sketches, wo ich nicht viel Text habe. Wie Sketches sind eigentlich die einfachsten.
Also ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir das nur schwieriger vor, als wenn ich jetzt da länger auf der Bühne stehe. Weil der kurze Sketch einfach pointiert sein muss und wenn du die Pointe nicht genau richtig erwischt, dann ist das ganze Ding für ein A.
Genau. Finde ich jetzt halt nicht, weil da kommt jetzt der Irrtum, das hat die Lisa vielleicht auch schon leidtragend erfahren müssen. Ich bin nämlich jemand, und das merke ich auch wieder, es gibt unterschiedliche Arten von Regisseuren und auch von Stücken, wie gespielt wird, aber ich bin jemand, dem extrem wichtig ist, auch wenn ein Spieler gerade keinen Text hat, muss der mit voller Anspannung auf der Bühne stehen und das glaubhaft umbringen, dass der in der Szene bleibt. Und das ist so schwer, dass du nicht einfach anfängst, in Luft zu schauen, sondern du musst in der Rolle bleiben. Du musst eine Geschichte erzählen. Aber sie darf nicht zu pointiert sein,
ja, weil natürlich,
du lenkst ab. Aber es darf auch nicht so sein, so quasi, jetzt stehen wir auch locker hin. Und darum finde ich das darum finde ich das anstrengender in dem ganzen Stück. Naja, ich weiß, was du meinst mit der Anspannung, weil die Pointe kommen muss. Aber es ist auch in einem langen Stück, also es gibt nichts Schwierigeres für mich, in einem langen Stück eine Szene zu haben. Und ich habe das schon mal gehabt, wo du über 10 Minuten lang auf der Bühne stehst und keinen Text hast. Und aber du musst mitspielen.
Nee, klar.
Du darfst dann, und das sind harte Szenen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel als Regisseur, da bin ich auch voll pingelig auf die Spieler, die was gerade keinen Text haben.
Inwieweit werden die Schauspieler dann bei euch auf der Bühne unterstützt durch einen Souffleur oder Soufflöse? Habt ihr die Position vergeben?
Mehr die Sprache haben wir eine. Die sitzt immer in der ersten Reihe, in der Mitte. Und wie ist in Alkoven? Was jetzt? Ich habe es wieder vergessen.
Wir haben Alkoven eigentlich nicht wirklich angehabt, gell?
Nein. Ich meine, früher haben wir es, aber das war noch ganz früher, wie ich angefangen habe. Da haben wir schon das eine oder andere Mal eine Soufflösin hinten gehabt. Aber nein, jetzt eigentlich schon lange nicht mehr.
Wir haben eigentlich nicht direkt, also niemanden, der mit der Aufgabe irgendwie betraut ist. Aber natürlich hinter der Bühne, also direkt beim Vorhang, sind ja trotzdem einige Leute, die was darauf warten, dass sie als nächstes draufkommen und so. Und dadurch, dass wir so oft miteinander geübt haben oder beziehungsweise miteinander gespielt haben, wissen wir ja zum Teil, was dann zum Sagen haben. Und wir waren zur Not, waren die anderen Spieler immer noch da. Mhm. Ja. Und, aber in Alkofen war eigentlich das Erlebnis oft so, selbst wenn einmal ein Fehler passiert ist, ist halt passiert. Man hat langsam wieder aufgeklappt und weiter.
Wie schaut es eigentlich mit Masken aus, also mit Gesichtsbemalung und so weiter? Macht euch das selber oder habt ihr da irgendwen?
Macht jede Bühne irgendwie anders, kommt mir vor.
Ja, ich glaube, je nachdem, wie es vorhanden ist. Oder? In Alkofen ist zum Beispiel eine, die was tatsächlich, glaube ich, die geht ja in der Schule, glaube ich, für das, gell?
Ja, in der Kunstschule.
In der Kunstschule ist sie, genau. Und cool. die macht die Maske, ja, ist sehr hilfreich. Natürlich, wenn man sich jemanden kennt, die was dann gleichzeitig noch unterstützt, ja. Und in anderen Fällen, entweder untereinander, mir zum Beispiel ein Schauspielkollegen eben bei der Verkleidung, beim Make-up, alle geholfen und die hat das alle gemacht, die auch gleichzeitig eben auch gespielt hat. Und
weil es ist ja doch so, soweit ich das mitgekriegt habe, ist ja ein Theaterschminke komplett anders als wir. Ein normales Make-up von dem her.
Man muss jetzt fair dazu sagen, das handeln Bühnen unterschiedlich ab im Amateurbereich. Es gibt Bühnen, denen ist das relativ wurst und die nehmen einfach herkömmliches Make-up und mit Puder. Habe ich auch schon gehabt. Ist okay, wenn auch das Licht dementsprechend jetzt nicht mega professionell ist. Ist okay. Aber ja, es macht natürlich was her, wenn du natürlich die Theatermaske hast, die ist ein bisschen fettiger und da kennst du einfach nicht. Und ich finde, es kommt darauf an, was der Regisseur aus dem Stück machen will, was er betonen möchte, ob er was betonen möchte. Wenn du einen professionellen Maskenbildner hast, und wir haben jetzt einfach 2 Jahre lang das Glück gehabt, dass wir einen gehabt haben, wenn du so einen hast, ist das einfach ein unglaublicher Gewinn. Also da kannst du Sachen machen mit Spielern, du hast einfach einen totalen Wow-Effekt dann. Also das ist schon irre. Aber es ist auch nicht bei jedem Stück zwingend notwendig.
Ja, es ist klar.
Es ist nicht bei jedem Stück. Aber es ist natürlich schon eine ganz andere Ebene. Und ja, ich wollte damit sagen, es gibt Bühnen, die tatsächlich professionelle Maskenbildner haben. Weil es eine Bühne hat auch einen gehabt, lange Zeit. Oder hat immer noch, glaube ich, sogar gehabt.
Gut, wir haben jetzt diverse Proben schon fertig. Eine Generalprobe geht davon aus, wird es geben.
Ja.
Premiere gibt es auf alle Fälle.
Hoffentlich.
ich gehe mir davon aus, eine Generalprobe und das war es im Endeffekt, oder?
Wie meinst du?
Dass du einen kompletten Durchlauf machst mit allem drum und
dran. Nein, es gibt meistens mehrere. Also es kommt auch wieder, ist auch wieder sehr bühnenabhängig. Also ich mache das immer ganz gern so. Wir haben in Siebach je Probe 10 Seiten. Also ungefähr plus minus, je nachdem, wenn es noch nicht schon ausgeht. Wenn so ein Akt dann durchgehandelt worden ist, gibt es eine Aktprobe-Wiederholung. Dann werden die nächsten Szene vom nächsten Akt gemacht und dann wieder Aktprobe-Wiederholung. Und dann gibt es so 4 bis, je nachdem wie es von der Zeit ausgeht, 4 bis 6. Man mag es jetzt schon Generalprobe nennen, ich nenne es immer Hauptprobe. Das heißt, das ist noch, da wird noch kein richtiger Aufhängung simuliert, da kann noch Fehler gemacht werden und an die kann noch gefeilt werden. Eventuell, wenn es ganz schlimm sind. Und dann gibt es aber die Generalprobe, die ist dann nur einmal. Das ist dann keine normale Probe mehr, sagt man, sondern das ist dann wirklich, als wäre das die Premiere. Ist die Prämisse von den Spielern und von allen, die daran beteiligt sind. Da gibt es nichts mehr wie, man hat den Text falsch gesagt, mitten im Text, dass man das sagt. Das ist dann verboten. In der Hauptprobe kann das vielleicht passieren, mit Augen zudrücken. Aber wie macht sie das in Alkoven immer? Ich glaube, das ist ähnlich, oder? Der Modus, dass sie auch sagt, sie hat mehrere Durchlaufproben eigentlich.
Ja, ja. Am Schluss, die letzten 2 Wochen, ist sowieso gescheit, wenn man sich Urlaub nimmt.
Ja. Ja, stimmt. Weil stimmt, das war bei euch so, ja.
Echt, machst du jeden Tag 10 Stunden, oder was?
Naja, 10 Stunden war jetzt übertrieben, aber 4-5 Stunden sind es schon aufgewiesen.
Ja. Das war schon intensiv.
Und es gab Wochen, ich meine, du hast 3 bis 4 Proben in einer Woche. Zum Schluss war das schon sehr intensiv.
Das heißt, mal so eine in der Woche und dann zum Schluss so wie
immer? Zweimal in der Woche. Fast immer zweimal in der Woche.
Zweimal in der Woche war es immer, ja.
Genau.
Ja, es ist ordentlich.
Ja.
Hängt sich an, ist intensiv. Ja, Alkofen hat sehr viele Proben gehabt. Oder
stimmt allerdings.
Also ich habe immer ganz gern in meiner Theatergruppe ungefähr 30 Theaterproben. Mit dem komme ich eigentlich zurecht. Alkofen hat wesentlich mehr gehabt.
Wahnsinnig viel.
Ich habe einen Probenplan gemacht, zwar, aber ich habe es wieder vergessen. Aber es waren 50 Termine mindestens.
Kommt schon hin, glaube ich. Weil alleine,
es waren mindestens 50 Proben.
Alleine 2 Durchlaufproben und dann eine Generalprobe.
Alkofen war sehr intensiv. Ja. Man muss sagen, Alkofen war nur intensiver, weil das haben wir nicht alle Spieler mitgekriegt. Das habt ihr in der Intensität gar nicht mitgekriegt, weil sie okay, du Sam schon, weil du hast eine größere Rolle gehabt. Ja. Wir haben ja zum Teil an einem Tag mehrere Sachen gemacht.
Ja.
Das heißt, ja, ich war damals bei Alkofen letztes Jahr die Regieassistenz. Und das habe ich auch am Leib mitgekriegt, wie das anstrengend ist, wenn du dann am Tag halt 4 Stunden Proben hast. Lisa oder glaube ich, hast du eine Sprechrolle gehabt? Nico, du hast nicht so intensiv gehabt, die Proben genommen.
Nee, aber was heißt intensiv für das so oder so gesehen dann schon wieder?
Stimmt, keine Frage. Aber ich sage mal, am Anfang, bei den ersten Proben, du warst ja noch nicht so dabei. Intensiv wie der Sam zum Beispiel.
Ja, weil es ja im Endeffekt, sie sind in der Menge heute dabei gewesen.
Ja, und toll.
Es gab ja sehr viele Szenen, wo man einzeln dann aufgetreten ist, oder beziehungsweise halt ein Duo.
Und wie oft ist das Stück dann nach der Premiere gespielt worden?
Wir haben gespielt. Sieben Mal. Dreimal an einem Wochenende und dann zwei Wochenenden hintereinander zweimal.
Sieben. Ist also üblich, dass man so zwischen 6 und 8 Mal so standardmäßig im Amateurbereich, hätte ich jetzt vermutet. Das ist so der
und wie lang ist im Schnitt dann so ein Stück bei euch?
Das kommt echt aufs Stück drauf an.
Also ist variierte Chance, oder hast du da nicht irgendwie so dazu, dass du sagst, okay, gut, 90 Minuten plus Pause oder?
Nein, es ist total stückabhängig. Was wir gespielt haben letztes Jahr in Alkoven, das hat über 2 Stunden gedauert. Das war ein sehr langes Stück.
Das stimmt allerdings.
War aber trotz der Länge jetzt gut, also unglaublich super inszeniert vom Regisseur und bin der Meinung, es waren noch keine langweiligen Szenen drinnen. Da ist es nicht aufgefallen.
Volles Haus, Albi.
War immer volles Haus.
Da war volles Haus gespielt fast.
Aber ich sage mal, 1,5 Stunden, also ich sage mal, 3/4 Stunde ist so ein Minimum meistens. Hätte ich jetzt, das ist also ein guter Durchschnitt. 1,75 bis 2 Stunden muss man schon,
mit einer
inklusive Pause schon rechnen.
Also eine zweite Pause habt ihr noch nie gehabt? Oder hast du noch nicht erlebt?
Ich habe schon Theaterstück gehabt, wo 2 Pausen gemacht worden.
Kommt immer, glaube ich, auf Länge der Pausen.
Es kommt vor allem auch die Akte davon, wie du es teilen kannst. Wo du spürst, ob du selber was verkaufen willst, nämlich nur, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn du selber auch noch ausschenkst, du wirst natürlich dann die Leute natürlich zum Konsumieren bewegen, dann wirst du natürlich 2 Pausen einbauen.
Beziehungsweise eine große, lange.
Oder eine größere, lange.
Genau, weil es 10 Minuten Pausen dazwischen.
Ich kenne Gruppen, die machen 3 Pausen, jedes Jahr. Weil die wollen ja schauen, dass die Leute immer brav zum Konsumieren treiben.
Ja, aber trotzdem, ich persönlich finde, das ist dann weit zu viel, weil es den Fluss der Geschichte irgendwie unterbricht, ja. Für das Publikum.
Ja, ist es eigentlich so.
Das ist
ja so wie du, nebenbei gesagt. Ja. Aber auf der anderen Seite mit der Theatergruppe, die wollen halt einfach konsumieren, motivieren.
Ja, sicherlich, aber eben.
Das ist ein wichtiger Punkt.
2 Pausen nur und die dritte Teile auf die beiden auf, oder beziehungsweise ja. Auch eine große. Ich glaube nicht, dass anders viel anders funktioniert oder viel besser funktioniert, was Konsum betrifft.
Ja, ist glaube ich eine philosophische Ansatzgeschichte. Hat ein bisschen im Hintergrund, zum da immer schon gesagt haben, mit Sicherheit auch mit der Location.
Das heißt, das ist dann nicht nur in der Pause die Konsumation, dann auch dahinter noch wahrscheinlich dann noch ein Echtel.
Ja. Ein großes Thema. Wenn du überhaupt selber Theatergruppe was anbietest.
Ja. Okay. Na, spannend. Und wenn ich jetzt eine interessierte Person bin, an wen wende ich mich da am besten? An die direkt oder gibt es da irgendwie einen Pressesprecher? Oder?
Ja genau, Pressesprecher Sam und Lisa. Danke. am gescheitesten ist natürlich immer direkten Kontakt zum jeweiligen Intendanten. Das ist das Allerbeste. Wenn man jetzt den Intendanten nicht kennt oder ich sage jetzt mal ganz beinhart, wenn man sich auch nicht die Mühe hat, auf die Homepage zu gehen, die 99% aller Theatergruppen haben, oder man will das nicht, weil man ist zu scheu, dann gibt es auch die Möglichkeit, beim Amateur-Theaterverband Oberösterreich anzuschreiben und sagt, hey, ich würde gerne wo spielen. Und die haben nämlich auch Kontakte und dann vermitteln sie die. Das passiert ja immer wieder. Ich bin zum Beispiel so dadurch vermittelt worden, also da hat es einen Regisseur gegeben, der ihn mal drängt, der gesagt hat, er braucht einen Spieler. Und der ist an die Amateurverband Oberösterreich gegangen und die haben dann mit zum Beispiel vermittelt.
Ah, du bist so dazugekommen.
Ja,
ich habe mich schon gefragt, bist du dazugekommen.
Ja, es war recht schräg. Da hat mich dann, weil ich kenne da jemanden vom Amateurverband und die hat meine Daten gehabt, mit der habe ich schon mal gespielt. Und die haben mir dann meine Kontaktdaten weitergegeben. Und gesagt, ja, hast dann scheinbar klassisch Spieler, keine Ahnung.
Bei einem muss man aber anzogen, also so intensiv Theater spielen wie der Daniel, du zürten wir. Naja. Also er hat teilweise, normalerweise, wenn du Theater spielst, oder beziehungsweise wenn du in einem Stück relativ größere Rolle dann auch noch mitspielst, ja, die Proben sind schon relativ intensiv, du gehst schon relativ viel Freizeit drauf und relativ viel Zeit allgemein, ja. Und beim Daniel ist es das so, dass er teilweise wirklich in 3 Stücken gleichzeitig gespielt hat oder beziehungsweise schon in Planung war
mit Stimmt. Proben.
Und er hat wirklich teilweise 6 Tage, 7 Tage die Woche oder Proben gehabt. Also so intensiv spielen,
Stimmt.
das ist selten. Ja. Also der hat wirklich sein Leben eigentlich dem Theater gewidmet.
und kriege nicht einmal Geld dafür. Ich mache was vor.
Ja, es ist. Also ja, das mit dem Verband überhaupt noch nie gehört, von dem her. Man, das, was ich immer wieder mitkriege, ist das, dass irgendwelche Flugzettel umeinander liegen oder Broschüren aufliegen irgendwo, wo es heißt, okay, willst du irgendwie schauspielerisch betätigen in einem Einstiegskurs, sowas wie.
Es machen auch viele Theatergruppen, machen auch selber Werbung, indem sie was auslegen. Ich mache das ganz gerne bei den Ansprachen, ich sage, oder bei der Absprache dann, also bei der Absprache, also schon beim Verabschieden des Publikums, sage ich auch ganz gerne, wenn ihr Interesse habt zum Mitspielen, meldet euch.
Passiert oft eigentlich bei Vorstellungen, also quasi nach den Vorstellungen natürlich kommen immer wieder Leute und sagen, das Stück war super und das hat sich vielleicht inspiriert und reden dann mit dem Regisseur, uns würde das auch interessieren, ich würde da gerne mitspielen und meistens werden dann Nummern austauscht und so kommt das auch oft zustande. Ja.
Und dann kommt meistens, dass dann Leute, wenn du dann sagst, weißt du, und so viele Proben hätte man.
Ja.
Ah ja, dann vielleicht.
Ja. Es ist einfach diese anfängliche Begeisterung.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Ja, sowieso. Aber das hätten wir jetzt eh schon mal durchdiskutiert gehabt, dass das generell ein Thema ist. Man, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder ungeplante Dinge, die passieren können.
Natürlich, von dem redet keiner.
Und wurscht, ob es positiv oder negativ, aber das, mit dem muss man leben, von dem her. Das klingt ja nicht nur aufwendig, sondern auch sehr amüsant. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite richtig anstrengend und nachdem sie alle nichts verdient, was ist dann eure Motivation oder was ist euer Antrieb dafür? Jetzt fange ich mal nicht mit Italien an, sondern jetzt fange ich mal mit dem Sema.
Ich persönlich, ehrlich gesagt, ich meine, ich war immer begeistert, Lisa hat ja lang vor mir gespielt und ich war immer begeistert, dass ich es gemacht habe und ich habe Theater immer schon interessant gefunden, aber ich persönlich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt sage, ich würde das gerne selber machen und ich bin relativ zufällig daneben, ist mir eine Rolle angeboten worden und dadurch bin ich eigentlich dazugekommen. Und ich mag sie, ja, andere Rollen verkörpern, quasi jemand anders sein. Es ist wirklich sehr interessant eigentlich. Ich finde das wirklich sehr interessant, also du kannst wirklich sehr viel forschen damit oder sehr viel spüren damit, ja. Auch mit der Rolle selber. Und das finde ich sehr amüsant, ja.
Hast du Vorerfahrungen in die Richtung schon durch andere Tätigkeiten gesammelt?
Nicht wirklich. Also ich habe mit Menschen allgemein kann ich gut umgehen. Also dadurch, ich bin in der Gastronomiebranche tätig und da gehe ich relativ oft aus mir schon raus. Und da hat sich Selbstvertrauen schon ein bisschen aufgebaut gehabt. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt eigentlich. Auch für Leute, die das vielleicht nicht haben oder bei denen es wirklich an Selbstvertrauen mangelt. Ja. Ich glaube, dass Theater ihnen wirklich helfen kann. Ich glaube wirklich, dass
kann ich bestätigen.
Ja, dass im privaten Leben tatsächlich wirklich zu mehr Mut kommen in privaten und sozialen Dingen und dass sie mehr Selbstvertrauen aufbauen. Also ich finde das schon, dass es sehr gut passt, ja.
Wie lange machst du es jetzt schon?
Ja, jetzt eigentlich nicht so lange. Jetzt sind es, glaube ich, 2 Jahre insgesamt mit dem Ding. Mit dem Spülen und mit den ganzen Proben wieder zu kommen. 2 Jahre sind es.
Lisa.
Ja, ich habe mit 12 schon zum Theaterspielen angefangen. Ich war damals auch so eine graue, kleine, schüchterne Maus irgendwie, die sich keinen Muck sagen traut hat. Und bin dadurch irgendwie viel mehr aus mir rausgekommen. Und ja, es ist zu einer Leidenschaft geworden. Ich spiele seither eigentlich so oft es geht, überall, sofern ich irgendwie Zeit habe. Und es macht mir einfach Spaß. In andere Ruinen schlupfen und ja.
Ja, es ist ein Scherznächtel, ja, mit 12.
Bist du länger wie? Ich habe erst mit 18 angefangen.
Ja, und es motiviert immer noch und du bist immer noch angetrieben davon, dass du das noch weiterhin machst.
Ja, total, das ist einfach schön.
Weil es immer wieder was anderes ist oder weil es immer was.
Ich finde es interessant in verschiedene Theatergruppen jetzt, weil es immer wieder andere Leute sind, weil es immer wieder andere Persönlichkeiten sind und dadurch auch die verschiedenen Rollen dann wieder ganz andere Eigenschaften kriegen und es ist einfach wahnsinnig spannend und schön.
Daniel.
Meine Motivation ist das, ja, man muss bei mir im Hintergrund sagen, wie ich angefangen habe. Ich habe nämlich angefangen aus einem schlechten Tag heraus. Ich wollte eigentlich an dem Tag gar nichts machen. Ich war eigentlich sehr schlecht gelaunt eigentlich und bin aus Jux und Toleranz, Tollerei natürlich, mit einem guten Freund von mir zu einem Vorstellungsgespräch für Theatergruppen gefahren. Und mir war eigentlich an dem Tag wirklich alles wurscht. Ich muss dazu sagen, da in dieser Zeit ist es mir auch persönlich nicht sehr gut gegangen. Ich war in der Zeit eher schüchtern, und eher, also ich war sehr introvertiert. Aber ich bin auch, ja, weil mir alles wurscht war, an dem Tag bin ich mitgegangen. Ich bin dann als Einziger bei der Gruppe hängen geblieben übrigens. Wir waren damals zu dritt, haben uns vorgestellt, genau sowas nämlich. Und ich bin der Einzige dann aus dem Theater treu geblieben. Und mir hat das damals so gefesselt, das Theaterspielen. Und das heißt, so Punkte, die schon gesagt worden sind da, im ganzen Gespräch. Wie der Sam gesagt, bei mir war es Persönlichkeitsentwicklung. Und darum bin ich hängen geblieben. Ich bin der Meinung, dass die jede Produktion innerlich stärken kann, festigen kann, deine Kreativität einfach freien Lauf lassen kann, ein Ventil sein kann für Sachen, die einem nicht so tragen im Leben oder mit denen man nicht so zurechtkommt. Das ist eigentlich so mein Ventilpunkt im Leben. Und eben aus dem raus, aus dieser Persönlichkeitsentwicklung raus, bin ich auch drinnen geblieben und auch dann die Begeisterung dafür relativ schnell gelernt. Und auch wie die Lisa sagt, diese Chance auch bei verschiedene Theatergruppen mitspielen, einfach verschiedene Leute kennenlernen. Das ist einfach unglaublich wertvoll, sicher genauso.
Man lernt die wunderbarsten Menschen kennen eigentlich. Ja. Also wirklich sehr interessante Menschen.
Und mal ganz ehrlich, ja, wie er, der auf der Bühne steht, muss irgendwo einen Hauch von Narzissmus haben. Sonst spielt eben, sonst will man nicht auf die Bühne, traut man sich nicht. Weil das einfach, ja, und man hat irgendwo, glaube ich, ein bisschen einen kleinen Vogel hat. Hat man, glaube ich, auch.
Stimmt, so ziemlich jeder Mensch, der Theater spielt, hat irgendwie einen kleinen Knacks.
Zumindest muss man haben, glaube ich.
Also, ja.
Definitiv, oder was sagt ihr?
Es ist eine Bühne voller Ansammlung, quasi voller Macken, die aber gut miteinander klarkommen.
Es ist, weil es eine gewisse Art von Ventil ist, auf der Bühne stehen. Und ein Ventil für was, was man vielleicht, man mag introvertiert sein, man mag da Schwächen haben, andere Schwächen haben, was auch immer.
Wenn du jetzt die Traumrolle spielen könntest, was würde das sein? Beziehungsweise welche Rolle würdest du auf keinen Fall spielen?
Ich habe eine Rolle abgelehnt, die habe ich mir nicht spielen traut. Das war ein selbstgeschriebenes Theaterstück und das war mir zu politisch. Also ich war der Einzige übrigens in der Gruppe, der es damals so gesehen hat. Aber das, da habe ich wirklich gefürcht davor, vor der Rolle. Also ich habe, nachdem wir das Stück gelesen haben, habe ich mir 2 Wochen Bedenkzeit genommen. Und dann habe ich wieder angerufen und gesagt, und die haben nur mal dem Regisseur, den gleichzeitig ein Schreiber war vom Stück, gesagt, ich traue mir die Rolle nicht spielen. Habe es mir auch nochmal erklärt, wieso. Also zu der Frage, was willst du nicht spielen? Es kommt auf den Kontext davon, muss man dazu sagen. Das war ein Stück, wo ich der Meinung war, dass das ein Einfallsboulevard war. Und ein Einfallsboulevard, der für mich nicht beinhart, sozialkritisch, politisch, harter Humor sein. Also das gehört für mich da nicht dazu. Also wann was ein Stück, was vom Genre her einfach nicht richtig anfühlt. Sowas zum Beispiel. Das lehne ich komplett ab. Meine Traumrolle war ein Bösewicht spielen auf der Bühne. Also das war ein lustiges Stück. Und alle Figuren waren witzig. Nur die Rolle, die ich gespielt habe, war definitiv nicht witzig. Das hat der Regisseur zu mir gesagt, du machst deine Rolle nur dann richtig, wenn du es so spielst, dass du unsympathisch bist. Und zwar wirklich unsympathisch. Weil der Humor im Stück war nämlich auch das, dass sie nämlich auf diesen Unsympathler die anderen Figuren hochgespielt haben. Und das heißt, ich habe tatsächlich fast kein Loch gekriegt im Stück und alle anderen voll viel. Und das war mein absoluter Traumrollen. Erstens einmal, weil da mal einen Sympathler spielen auf der Bühne, ist immer ganz lustig. Und zweitens, das ist ein ganz anderer Art von Mechanismus, den du auf der Bühne hast. Wenn du ein Steigbügel bist für die Witze, ist aber eine großartige Geschichte schon mal, und wenn du das nur so im negativen Sinne machen musst, also hast du eine total verkehrte Physik eigentlich auf der Bühne, großartig. Sowas liebe ich. War meine coolste Rolle, die ich jemals gespielt habe.
Ist die Rolle beim Publikum sympathisch aufgenommen worden, aufgrund dessen, weil du dieser unsympathische Negative
bist? Also meine Rolle ist jetzt dann, ich war nur eine Nebenrolle, okay, muss man dazu sagen, aber es hat halt viel dazu beitragen. Also meine Figur hat viel zum Entwickeln, die anderen Figuren beitragen. Das heißt, ich war jetzt gar nicht so sehr im Fokus. Aber es ist einfach auch viel, hat nur deshalb funktioniert vom Witz her, weil ich einfach dann so ein totaler Konterpunkt im Stück war. Und Lisa, das war einfach toll.
Entschuldige. Okay. Lisa, wie ist es bei dir?
Meine absolute Traumrolle war einfach irgendeine extreme Charakterrolle. Also entweder extrem verrückt oder einfach irgendwas Extremes.
Ja.
Was ich nicht so gern spiele. Fällt mir jetzt im Grunde eigentlich nicht wirklich was ein. Ich mag Statistenrollen halt nicht so gern, weil es wirklich auch um einiges anstrengender fast finde, ohne Text zu arbeiten.
Also nur auf der Bühne stehen und abwarten, dass es vorbei ist. Ist verständlich, ja. Und bei dir?
Ja, ich glaube, ich konnte etwas nicht spielen, wo ich mich extrem dafür verkleiden müsste. Also nicht einfach, nicht einfach nur Veränderung, sondern einfach nur so ein Full-Kostüm quasi, wo man an mir eigentlich nicht viel erkennt. Weil meine Befürchtung ist immer, ich mein, es kann schon ganz schön heiß sein auf seiner Bühne. Ja, und man kollabiert unter sowas. Und das war etwas, was ich nicht gern spielen würde. Oder so ganz Körperbemalung würde ich auch irgendwie, keine Ahnung, eigenartig finden. Was ich voll gern spielen würde. Da gibt es einen Film, Angriest Man in Brooklyn, mit Robin Williams, wo er einen extrem Choleriker spielt. Er ist ruhig die ganze Zeit, aber draht wegen jeder Kleinigkeit sofort auf. Das würde ich voll gern spielen.
Also so ähnlich wie beim Kirk Douglas, wo er in Burgerladen reingeht und sagt, er will jetzt das Frühstück. Genau. Und sie sagt, dann geht nicht, das ist 2 Minuten vorbei.
Genau. Und es ist einfach nett wirken, quasi einfach normal wirken, aber bei jeder Kleinigkeit so in die Luft gehen und dann sofort wieder runterkommen.
Also voll Choleriker quasi.
Ja, genau. Okay. Das würde ich so gern machen. Das würde ich gern spielen. Ne?
Das ist nämlich nicht leicht.
Definitiv, ganz sicher.
Weil du musst da immer wieder spülen.
Natürlich. Du musst sofort wieder runterkommen gehen und sofort wieder hoch. Ja, und
das ist anspruchsvoll.
Das auf alle Fälle. Also das, was ich mir persönlich immer als extrem schwer vorstelle, ist zum Beispiel auf Befehl weinen zu müssen.
Nein, kann ich auch nicht.
Das kann ich.
Kann ich nicht. Wein.
Tja.
Das kann ich. Ich meine, es ist natürlich nicht so, dass es innerhalb von 2 Sekunden passiert. Aber
glaube, sowas kann ich zum Beispiel.
20, 30 Sekunden, kann das geht schon. Ich habe so ein paar Erinnerungen, an die ich einfach zurückgreifen muss, dann geht das schon.
Stimmt, das gibt mir gut.
Solche Leute beneide ich, die das kennen. Also habe ich schon ein paar Leute kennengelernt auf der Bühne, die wirklich, da hat es geheißen, muss ich schon weinen. Und auf einmal hast du echt... Wow, was ist denn passiert?
Ich habe das einmal nämlich gesehen in einem Interview von einer amerikanischen Schauspielerin, wo halt dann der Typ, der Interviewer gemeint hat, so nach dem Motto, naja, ich habe gehört, du kannst halt das voll gut. Und sie, ja, ist kein Thema und hat halt über eine ganz lustige Geschichte erzählt und hat voll zum Rennen angefangen. Wow. Die kann
nicht mehr. Super. Das ist faszinierend. Das ist ist ebenfalls natürlich... Nein, vor allem,
das Schlimme am Weinen ist nämlich nicht nur, dass du einfach das Geräusch machst, sondern du musst ja mit dem ganzen Gesicht mitspielen.
Ja.
Du musst ja, und auch mit den Augen, das ist ja so viel mit den Augen... Also es ist, wie oft unterschätzt übrigens, diese mit den Augen,
es ist für mich,
also mit den Augen
in, abläuft. Es ist für mich in dem Punkt immer wieder interessant. Entweder ich verknüpfe das mit Erinnerungen, wie es bei dir ist, dann will ich nicht in deiner Haut stecken und diese Erinnerungen immer wieder abrufen müssen dafür. Also sprich, ich würde sie eigentlich nicht erlebt haben in Wahrheit. Und wenn es eine rein mechanische Geschichte ist, dann muss ich ja im Prinzip eigentlich eher relativ nah am Wasser gebaut sein.
Ja. Mhm. Ja. Nein, muss man nicht, ich glaube nicht. Das ist auch reines Verstehen. Ich glaube, das muss nicht damit zum Daumen haben. Oder? Ich glaube, das ist also ein Verstehen. Aber was vorspielen können. Unabhängig davon, ob jetzt nah am Wasser gebaut ist. Das glaube ich gar nicht, ist ganz entscheidend.
Sicherlich. Es ist sicher super Talent insofern, was nützlich sein kann. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass man das nicht absolut beherrschen muss. Nicht fürs Theater. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht im Film und Fernsehen besser funktioniert
als im Theater. Weil es näher ist.
Genau, richtig.
Oder nicht für den Amateurbereich. Im professionellen Theater ist es schon wichtig.
Richtig, genau.
Kann. Auf Abruf, glaube ich schon.
Ja, selbstverständlich.
Das sind dann Werkzeuge, die du haben musst.
Aber ich glaube nicht, dass sie alle anderen Talente von dir verschmähen, nur weil du nicht auf Abruf quasi weinen kannst. Mhm. Ich glaube nicht, dass das dann so ein Riesenproblem darstellt.
Dann würde ich sagen, großes Danke und...
ich sage Danke.
Bedanken uns.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann auf alle Fälle der Premiere bzw. eins von die 6, 7, 8 Aufführungen dann beiwohnen können.
Wir schauen.
Oh ja.
Und wieder losgeht.
Hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Danke.
Danke.
Wir sagen Danke. Danke.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.